Warum kann man die zum Beispiel Sommerpause jetzt, welche ja jetzt ansteht, leider 4 Wochen keine
Formel 1. 4 Monate?
Ja, das wäre schlimm. Ja, das ist ja fast danach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Undercut Podcast mit Paul und mit Perke. Wir haben einiges zu besprechen, einiges ist passiert, ob auf der Rennstrecke beim großen Preis von Spa von Belgien oder daneben, wo es auch sehr viel Drama gab. Lass uns doch einfach direkt reinstarten, oder?
Sehe ich genauso. Es ist wirklich viel passiert, diesmal auch tatsächlich nicht nur gesagt, sondern wir haben eine echt lange Liste, die wir hier abarbeiten müssen, und zwar Top-Story des Wochenendes: Alpine entlässt Ottmar Szafnauer und gefühlt die halbe Chefetage.
Ja, da sind ja wirklich in den letzten Monaten 4, 5 richtig große Tiere gegangen. Jetzt ist es gegipfelt bei Szafnauer. Und da fragt man sich schon, was ist da bei Alpine los? Die werfen jetzt vor der Sommerpause alle großen, alle wichtigen Leute raus. Ich meine, jetzt ist okay dafür. Jetzt ist Zeit für ein Reset in der Sommerpause.
Ich wollte gerade sagen, wenn man irgendwas machen muss, dann muss es jetzt sein, weil jetzt hast du die Zeit, auch neu zu strukturieren im schlimmsten Fall, als wenn du es zwischen 2 Rennen machst im Endeffekt.
Ja, aber das finde ich schon crazy. Das sieht man nicht so häufig, dass wirklich gefühlt die komplette Chefetage, beziehungsweise die, die was beim Rennen wirklich zu sagen haben, dass alle rausfliegen mitten in der Saison.
Jetzt macht quasi Alpine das, was Schalke die letzten Jahre 5-mal in der Saison gemacht hat.
Ja, bei Schalke hat es nicht funktioniert.
Na, mal gucken, ob es bei Alpine funktioniert. Ich finde es ja auch kurios, muss ich ehrlicherweise sagen, dass Ryan Reynolds und der Investmentfonds dahinter gerade erst bei Alpine im Wert von 200 Millionen eingestiegen sind und jetzt diese Scheiße abläuft.
Ja, das ist wirklich verrückt. Vielleicht hat Ryan Reynolds damit was zu tun. Wer weiß, vielleicht hat er gesagt, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten.
Ich glaube auch nicht, dass Ryan Reynolds da tatsächlich das größte Mitspracherecht hat. Also,
auf gar keinen Fall.
Daher denke ich mal nicht. Aber wer hoch gehandelt wird aktuell, das ist emerged und das ist jetzt ein neues Gerücht aus der F1-Gerüchteküche. Und zwar niemand anderes als the boss himself, the one, the myth, the legend, Mattia Binotto, wird aktuell mit Alpine in Verbindung gebracht. Denn er soll laut mehreren Quellen auf dem Zettel von Alpine stehen als neuer Team-Principal.
Ich find's verrückt, wir sind ja zusammen Auto gefahren und ich habe dir erzählt, ey, Szafnauer ist jetzt nicht mehr bei Alpine. Und das Erste, was du somit gesagt hast, ja, vielleicht ist da ja eine Tür offen für Binotto.
Ich hab's noch gecallt, ja. Aus Meme-Gründen
ja, eigentlich. Ja, und ich habe dir noch gesagt, wie bescheuert das doch ist, dass das niemals passieren wird. Paar Tage später kommt in den Nachrichten, Binotto ist auf dem Zettel. Also, wenn das wirklich passiert, dann Respekt an dich.
Du, der Guest-Boss, wie man so schön sagt.
Sagt man das so?
Nein, sagt man nicht. Ich habe mich trotzdem so genannt.
Okay. Aber das wäre, also ich glaube, Alpine will sich halt weiterentwickeln und ich weiß nicht, ob das mit der Personalie Binotto machbar ist.
Personalie Binotto sehe ich persönlich als gut möglich an. Also Binotto, klar, bei Ferrari hat nicht funktioniert, aber trotzdem halte ich dennoch einiges von Binotto, weil es im Endeffekt, oh, es ist BeReal-Zeit, ganz kurz.
Ist schon vorbei.
Gerade aber verpasst. Hier kommt das erste schöne BeReal während einer Aufnahme, das wird direkt gemacht. Aber um zum Punkt zurückzukommen, Binotto und Alpine, ich kann mir definitiv vorstellen, dass das funktionieren kann, denn ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass Binotto tatsächlich kein schlechter Team-Principal ist. Ich glaube bloß, dass das gesamte Konstrukt von Ferrari mit Binotto einfach nicht gepasst hat. Also ich fände es sehr cool, Binotto bei einem anderen Team als Chef zu sehen und zu gucken, ob es vielleicht funktioniert. Ich denke, das könnte was werden.
Fühle ich gar nicht. Ich bin gar kein Fan von Binotto und für mich schreit auch Binotto ein bisschen Ferrari. Und ich finde, der passt nirgendwo anders hin. Bei Ferrari hat es nicht geklappt, wo es wie Faust auf Auge passt eigentlich. Jetzt stelle ich mir mal vor, wenn es da schon nicht klappt, dann bei einem Team, wo das von außen gesehen schon nicht passt, also Binotto und das Team, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Aber ich habe noch einen weiteren krassen Fact aus der Gerüchteküche für dich. Und zwar, abgesehen von Binotto, wird aktuell noch eine Sache mit Alpine gerüchtet, und zwar Andretti.
Ja.
Wir wissen, die Teams im F1-Grid sind nicht wirklich dafür, dass noch ein 11. Team oder ein 12. Team noch hinzukommt. Gerade auch Toto Wolff ist sehr dagegen. Und da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit für Andretti zum Beispiel, gerade sich bei Alpine vielleicht ein bisschen einzukaufen oder ein bisschen Einfluss zu verschaffen und in einer Partnerschaft mit Alpine quasi in die Formel 1, sage ich mal, halb einzusteigen und dann Alpine dadurch wieder nach vorne zu pushen. Und wenn die Möglichkeit später bestehen sollte, immer noch mit einem eigenen Team komplett reinzustarten.
Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, sage ich mal, für Andretti in die Formel 1 irgendwie zu kommen. Jetzt Alpine einfach da was mitzumachen. Und da hat man dann auch wenig Stress mit anderen Teams erstmal. Da ist man einfach bei Alpine drin und findet so langsam in den Sport, sage ich mal. Und wenn man dann sagt, jo, das ist was, das ist richtig geil, dann kann man immer noch ein eigenes Team stellen, auch wenn sich da die anderen Teams auch in 2-3 Jahren querstellen werden. Aber ich denke, gerade wenn sie erstmal Erfahrungen im Sport sammeln können, dann könnte das in Zukunft auch auf jeden Fall ein großes Team werden.
Ja, definitiv. Wo wir aber gerade dabei sind, gerade bei Alpine, eine Sache noch, und zwar, es war ja die Headline des Wochenendes, dass Ottmar Szafnauer eben gefeuert wurde. Und in einem Interview mit ihm ist wohl durchgesickert, dass es schon ein neues Team geben könnte, bei dem er eingestellt ist. Er konnte den Teamnamen noch nicht öffentlich preisgeben. Das wissen wir also noch nicht, von welchem Team es ist.
Naja, den Teamnamen haben wir hier exklusiv für euch beim Undercut-Podcast. Denn ich glaube, wir haben auch schon privat drüber geredet. Und bei unserem Gespräch ist bei beiden als erstes das Team Alfa Romeo gefallen.
Ja, also keine offizielle Info, unsere Vermutung.
Natürlich nicht. Unsere Vermutung ist, Alfa Romeo könnte es vielleicht sein, weil die anderen Teams sind relativ safe locked in, was die Position angeht. Aber ich könnte mir so Szafnauer bei Alfa Romeo könnte ich mir vorstellen.
Man muss halt bedenken, Alfa Romeo hat aktuell keinen wirklichen Teamchef. Andy Seidel ist nicht der Teamchef von Alfa Romeo, sondern vielmehr das, was letztendlich, naja, wie würde ich es beschreiben, Zach Brown für McLaren ist. Er ist halt der CEO dahinter, hinter dem ganzen Konstrukt. Und deshalb, Ottmar soll wohl ein neues Team haben. Wir vermuten, es ist Alfa Romeo. Und er hat nämlich auch im Interview gesagt, er hat dann endlich die Möglichkeit, die Pläne, die er für Alpine hatte, mit seinem neuen Team dann, mit dem Teamnamen, der noch nicht genannt wurde, endlich durchzusetzen. Und da bin ich sehr gespannt, ob es wirklich Alfa Romeo ist und wenn ja, wie gut diese Pläne dann auch durchsetzbar sind und was dabei rauskommt.
Ja, das könnte sehr spannend werden. Weißt du, was auch durchgesetzt wurde?
Was wurde auch durchgesetzt?
Ein Nico-Rosberg-Verbot bei McLaren.
Das ist richtig. Und warum? Weil wir in Ungarn als kleine Pre-Story gesehen haben, Rosberg hat mal wieder seinen Selfie-Curse gemacht und hat am Samstag ein Foto vor Verstappen gemacht, beziehungsweise vor dem Auto von Verstappen, und Verstappen hat nicht die Pole geholt. Dann hat Rosberg am Sonntag ein Foto vor der Garage von Lewis Hamilton gemacht und Hamilton hat es komplett vergeben im Rennen. So, dann im darauffolgenden Wochenende, wie du schon richtig gesagt hast, hat McLaren ein richtiges Schild außen an die Box dran gehangen. Was war's? No Rosberg Selfies Allowed oder
ja,
so?
Ja.
Und das hat Rosberg natürlich dann auch gesehen und hat dann im Endeffekt nach dem Grand Prix war's, getweetet gehabt, heading to the Silverstone Factory und taking some Selfies. Aber ja, es hat trotzdem, obwohl es kein Selfie gab, irgendwie zugeschlagen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also im Sprint noch nicht. Da war Piastri Weltklasse, im Sprint auf P2 zu fahren im McLaren.
Der Mann hat so eine gute Karriere vor sich, wenn er so weitermacht.
Auf jeden Fall. Aber im Rennen lief es dann tatsächlich nicht. Piastri nach einem Unfall in der ersten Kurve mit Sainz ausgeschieden. Lando Norris hat am Ende noch ordentlich Punkte geholt, aber hatte auch nicht das beste Rennen.
Es war deutlich enttäuschender, als man von McLaren angenommen hätte. Also ich persönlich habe eigentlich erwartet, dass McLaren hier wirklich easy ums Podium mitkämpft.
Ja, same.
Gerade was auch die Pace von den letzten Wochenenden so gezeigt hat. Und auch gerade, was man sich so für diese Straight Lines und Medium Speed Corners erhofft hat, weil der McLaren ja in den Low Speed Corners nicht so stark ist.
Ja.
Und deshalb sehr überraschend, dass es dann doch so nach hinten fast schon losging eher. Oscar konnte für den Crash nichts, also da auch
dazu. Er war einfach ein normaler Startunfall.
Ja, aber auch dazu, Carlos hatte auf der linken Seite noch genügend Platz, den er hätte lassen können. Und ich fand's, muss ich ehrlich sagen, etwas unsportlich von Carlos, dann sich auf Social Media so über Oscar aufzuregen, fast schon, und ihn als den Schuldigen für diesen Unfall darzustellen, obwohl letztendlich er in meinen Augen eigentlich dafür verantwortlich war. Klar, Racing Incident Lap 1, aber Schuld, wenn man sie zu wem zuschieben muss, ist Carlos.
Ja, da habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen, gebe ich dir recht.
Ja.
Passt.
Wo wir gerade aber bei Carlos sind, Ferrari Race Pace in Spa
War gut.
war gut,
War
ne?
gut. Ja, also Leclerc hatte ja das ganze Rennwochenende eigentlich eine ordentliche Pace. Und dann im
Aber
Rennen.
Leclerc performt immer gut in Belgien, ne?
Das ist richtig. Und dann ist er hier jetzt dieses Wochenende auch wieder aufs Podium gefahren. Schöner P3. Hat er sich nicht nehmen lassen. Ist davor die Sessions auch immer grundsolide gefahren. Hatte, glaube ich, ein relativ ereignisarmes Wochenende war es für ihn. So hatte nie wirklich Duelle auf der Strecke, außer wenn mal Verstappen kurz an ihm vorbeigefahren ist.
Ja.
Aber sonst, das war einfach absolut solide von Leclerc. Ein sehr, sehr gutes Wochenende von ihm.
Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wer auch ein super solides Wochenende hatte, war mal wieder Max Verstappen.
Solide, ja, kann man so sagen.
Der Mann ist von P6 ins Rennen gestartet nach einer 5-Platz-Grid-Strafe, wie ihr auch auf unserem Instagram-Kanal erfahren hattet. Also folgt auch da gerne rein, falls ihr nichts verpassen wollt. Und der Mann hat 17 Runden gebraucht, bis er endlich auf P1 stand.
War ein bisschen enttäuschend, dass er so lange gebraucht hat.
Ja, es war länger, aber er ist vorsichtig rangegangen. Vor allem, was Hamilton anging. Da ist er ja ein paar Runden hinterhergefahren, ohne wirklich vorbeizugehen. Aber da hast du mir einen schönen Fun-Fact vor ein, zwei Tagen gesagt.
Habe ich?
Und zwar, was den Unterschied zwischen Hamilton und Verstappen auf der Geraden anging.
Ach so, ja, das
im
war...
Im Topspeed unter DRS-Bedingungen.
Ja, das... Nee, ich glaube, das war tatsächlich einfach da als... Verstappen Hamilton überholt hat. Da habe ich noch mal einen TikTok gesehen, dass das richtig gestellt hat. Es war einfach, während Verstappen Hamilton überholt hatte, hatte Verstappen halt fast 40 km/h Überschuss.
Also das fand ich sowieso kurios, wenn man das so gesehen hat. Das sah teilweise so aus, als wäre da Formel 1 gegen Formel 2, wenn der Red Bull DRS
Ja, also
hatte.
Wenn DRS da beim Red Bull greift, da reden wir, glaube ich, jedes Rennwochenende drüber. Wow.
Ja, also, wow, also wow, das wow. hat mich echt überrascht wieder, wie doll dieser Pace-Unterschied eigentlich zwischen dem Red Bull und den anderen Autos war. Einfach nur irre. Und Max Verstappen hat mal wieder ziemlich hardcore dominiert, das Rennen. Hat am Ende sogar noch einen kleinen Spruch mit GP gemacht. Max, please conserve your tires. Und er so, ja, nee, aber wir können doch auch einfach nochmal boxen und die Jungs machen ein bisschen Pitstop-Training Training nebenbei.
Generell Verstappen und GP hatten am Wochenende eine Menge Spaß, hatte ich das Gefühl. Immer mal wieder Sprüche gedrückt.
Ja, ich verstehe, warum alle immer sagen, sie sind so wie ein altes Ehepaar.
Na, ja.
Es passt so ein bisschen.
Ja, aber also. Ist auch cool, sowas brauchst du auch. Das bringt auch ein bisschen frischer rein, sage ich mal, wenn du sowas hörst dann. Ich finde es cool.
Ja, also vor allem, man gewöhnt sich irgendwann dran. Es ist immer, es ist zwar lustig, aber inzwischen, manche sagen ja immer, Max ist so richtig aggressiv am Funk, aber
Ach,
ich glaube, das liegt einfach in seiner Natur. Und das Ding ist, GP und Max verstehen sich auf die Art ja auch.
Ja.
Also das ist jetzt, glaube ich, eher so das geringste Problem, was die beiden haben.
Richtig.
Genau. Aber zurück zu dem Mann, wo wir gerade waren, nicht Verstappen, den Mann davor, Charles Leclerc, hatten wir ja geredet, hat ein gutes Wochenende in Spa gehabt bei Ferrari, performt ja grundsätzlich gut. Und diese Performance soll sich wohl auch ausgezahlt haben bei den Vertragsverhandlungen mit Ferrari.
Oh ja, einige Quellen schreiben nämlich schon, dass Leclerc sogar schon seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, dass er schon bei Ferrari verlängert haben soll. Und das wäre krass. Es wurde ja in letzter Zeit oft gerüchtet, ob er weggeht, ob er zu Mercedes geht.
Ich wollte gerade sagen, gerade im Gegensatz zu diesen Gerüchten von Red Bull und Mercedes.
Richtig.
Und sehr interessant.
Und dass er dann vielleicht verlängert, finde ich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das kann ich mir sehr gut vorstellen, Leclerc und Ferrari, das passt wie Faust aufs Auge. Das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, die Episode. Es ist
ja, also
schönes Sprichwort.
Kurios.
Aber das passt. Und wenn er da jetzt verlängern sollte, würde mich das jetzt nicht groß überraschen. Und dann, wenn er verlängert auch, dann ist richtig Payday auch für ihn, glaube ich.
Du, ich glaube, ehrlicherweise, der Payday, der juckt ihn deutlich weniger als die Chance, endlich mal World Champion werden zu können.
Das
und das kann er meiner Meinung nach nicht bei Ferrari. Das
kann er nicht bei Ferrari, auf gar keinen Fall.
Also es sei denn, da ändert sich was gewaltig im nächsten Jahr.
Das
aber
sehe ich nicht.
Das sehe ich auch nicht. Also wenn Leclerc irgendeine Chance haben will, in meinen Augen World Champion zu werden, dann muss er aus der ganzen Ferrari-Familie weg irgendwie.
Ja, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Leclerc zwar einige Rennsiege am Ende seiner Karriere hat, aber ich kann mir wirklich, in meinem Kopf ist so, dass Leclerc seine ganze Zeit bei Ferrari einfach bleibt und dann ohne WM-Titel zurücktritt. Leclerc, haben wir schon häufiger gesagt, hat das Zeug zum WM-Titel oder zum Weltmeister, aber kann mir auch vorstellen, dass er am Ende seiner Karriere keinen einzigen haben wird.
Viel interessantere Frage eigentlich. Denkst du, dass Ferrari in den nächsten 20 Jahren überhaupt einen neuen WM-Titel gewinnen wird? Also das ist so die Frage, die ich mir jetzt auch teilweise stelle.
Paul, ist schon schwer, ne? Also du hast jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auf jeden Fall Mercedes und Red Bull vor dir. So, das auf jeden Fall. Ob da jetzt ein anderes Team noch reinstößt oder reinstoßen kann, wie es McLaren vielleicht andeutet, wie es Aston Martin zu Beginn angedeutet hat, ist schwer vorherzusehen, aber 20 Jahre sind halt ein so unfassbar langer Zeitraum. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in 20 Jahren Ferrari mal schaffen wird, oben zu sein. Ja.
Also ich bin der Meinung, sie können es definitiv schaffen, aber sie müssen erstmal ihre ganze Shitshow, gerade was Strategie und alle Abteilungen auch im Development angeht, erstmal hinbekommen und das ganze Paket erstmal solide verpacken und dann ordentlich performen auf der Strecke. Wenn eine von diesen Sachen nicht stimmt, das ist ja gerade eben diese Perfektion der Formel 1, dann klappt es auch nicht mit dem WM-Titel, weil dann Fehler passieren wie aktuell und genau das dann im Endeffekt das ganze Konstrukt zum Einstürzen bringt. Aber wer gerade auch bei Ferrari so ein bisschen am Überlegen ist, soll ich weitermachen, wie wird das in der Zukunft weiterlaufen bei Ferrari, ist niemand anderes als, wir haben es in den letzten Episoden schon angesprochen, Carlos Sainz.
Ja, wird zu Audi gehen. Ach, Ferrari, der verlängert nicht. Ferrari wird nicht mit ihm verlängern, denke ich. Ich gehe nicht davon aus, selbst wenn Carlos sagen würde, ey, komm, nehmt mich unbedingt. Ich glaube nicht, dass Ferrari sagen würde, wir behalten dich.
Das Ding ist nämlich, Carlos Sainz Senior soll sich wohl recht stark dafür einsetzen, dass Junior, auch ein bisschen lustig gesagt jetzt, dass der Junior, dass Carlos Sainz Junior letztendlich eine Vertragsverlängerung bei Ferrari bekommt. Und er soll eben gerade versuchen, bei Ferrari auch durch Kontakte überall in der Motorsportwelt sich da durchzusetzen und Druck auf Ferrari auszuüben, Carlos eine neue Vertragsverlängerung zu geben, gerade da Leclerc wohl angeblich verlängert haben soll.
Ja, aber ich glaube es nicht, dass sie mit beiden in die nächste Saison gehen oder in die übernächste oder so. Ich glaube nicht, dass Sainz einen neuen Vertrag bekommt.
Also beide haben ja noch einen Vertrag bis 24.
Ja. In die übernächste Saison gehen sie nicht mit Leclerc und Sainz. Also
es wird ja auch heiß gehandelt, dass man Albon oder Norris zu Ferrari holen will. Es gab ja auch das Gerücht mit Norris Pre-Contract mit Ferrari. Wie viel da wirklich dran war, sei mal dahingestellt. Aber es gibt ja offiziell Interesse an anderen Fahrern.
Ja, nee, Sainz bekommt keinen neuen Vertrag. Der wird, wenn Audi reinkommt, für Audi fahren. Und das war's. Der wird nicht nochmal bei Ferrari unterschreiben.
Ja. Auch interessant ist dann zu sehen, wie Audi sich natürlich einleben wird in die Formel 1 und ob Audi Rekorde brechen wird, wenn es alles gut läuft. Aber wer aktuell kurz noch vor einem Rekord ist, beziehungsweise auch kurz davor steht, einen Rekord zu brechen, niemand anderes als der Dominator dieses Wochenendes. Das klang jetzt ein bisschen sehr sexuell, aber das ist mir jetzt egal. Max Verstappen.
Ja, Max Verstappen hat in Spa in Belgien sein 8. Rennen in Folge innerhalb einer Saison gewonnen. Und der Rekord ist jetzt nur noch einen Sieg weg. Vettel hat nämlich mal in einer Saison 9 Rennen am Stück gewonnen. Da wurde immer gesagt, das ist der Rekord, der nie mehr gebrochen werden kann. Das ist der unbrechbare Rekord. Und jetzt steht Verstappen einen Sieg davor, mit Vettel gleichzuziehen und 9 Siege zu haben. Und das nächste Rennen ist ja Zandvoort. Da wird Verstappen da jetzt nicht ein bisschen dahin trudeln, dahin ein bisschen entspannt fahren. Gerade in Zandvoort will der gewinnen. Und gerade in Zandvoort dann mit Vettel gleichzuziehen und 9 Siege hintereinander innerhalb einer Saison zu machen, das wäre schon ein bisschen kitschig, finde ich.
Naja, zumal es nicht nur der eine Rekord ist, den er jetzt damit einstellen könnte. Was noch eben so aufgestellt wurde dieses Wochenende als Rekord, er ist mit Michael Schumacher der einzige Formel-1-Fahrer, der aus den ersten 12 Rennen einer Saison 10 gewonnen hat.
Ja, also das ist nur noch krank, was Verstappen und Red Bull da in der Kombination machen.
Allerdings finde ich nicht, dass man diese Rekorde wirklich vergleichen darf.
Nein, natürlich nicht.
Weil
andere Saisons, andere Jahre, andere Anzahl von
Rennen. Genau, damals als Schumacher gefahren ist, waren es deutlich weniger Rennen letztendlich, als es jetzt sind. Ich meine, wir haben jetzt 24 Rennen, wie viele werden es damals gewesen sein? 15, 16? Ja. Also bei weitem weniger. Dementsprechend ist es natürlich auch irgendwo was anderes, wenn du dann jetzt sagst, du hast viel mehr Rennzeit, um das zu achieven. Aber wiederum könnte es natürlich auch letztendlich in einer höheren Siegquote enden, die schwerer ist zu erreichen.
Das ist richtig. Und wie gesagt, wenn er es in Zandvoort schafft, da auch an Vettel ranzukommen, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Verstappen in Zandvoort nicht gewinnt. So, das diese Option gibt es bei mir in meinem Gehirn gar nicht.
Naja, wir sind jetzt in der modernen Zeit zweimal in Zandvoort gefahren und zweimal hat Verstappen gewonnen.
Ja, und die letzten zwei Jahre hatte er nicht das so krass dominante Auto. Vielleicht letztes Jahr,
okay. Letztes Jahr in Zandvoort hat er schon
aber, ziemlich krass aber nicht dominantes so, gehabt. Aber nicht so ein dominantes Auto, wie er es jetzt hat. Und wirklich diese Option, dass Verstappen nicht in Zandvoort gewinnt, gibt es bei mir nicht. Und dann hat er noch ein Rennen danach und dann gehört ihm der Rekord alleine. Und also Verstappen steht eh für immer in den Geschichtsbüchern der Formel 1, für die WM-Titel, die er hat, für diese Leistungen, die er gerade bringt. Und jetzt könnte er sich mit noch einem Rekord da eintragen. Ich denke, da hat er auch Bock drauf, auch wenn er immer sagt, Rekorde interessieren ihn gar nicht. Aber ich denke, wenn man es so mitbekommt...
Unterbewusst dass, interessiert jeden ja, Rekorde.
Klar, gerade wenn man jetzt zu Hause mit Vettel gleichziehen kann, dann hat er da auch Bock drauf.
Ja. Was natürlich auch noch eine Sache ist, und zwar, Herr Lewis Hamilton hat in einem Interview gesagt, dass klar würde er gerne mit Max vorne wieder kämpfen, klar würde er gerne in einem Auto sitzen, was genauso gut performt wie der Red Bull und auf einem Level ist. Aber er hat auch gesagt, dass wenn er in diesem zweiten Red Bull sitzen würde, er bei weitem nicht so eine einfache Zeit haben würde, wie jetzt mit Sergio Perez als Teammate.
Ja, und damit hat Hamilton auch recht. Also Perez macht Verstappen dieses Jahr schon sehr, sehr einfach. Und ich glaube, Hamilton würde auch nicht gegen Verstappen gewinnen, im direkten Duell auf die ganze Saison gesehen. Aber Verstappen würde nicht so wegfahren und würde nicht gefühlt doppelt so viele Punkte haben wie Perez, beziehungsweise in dem Szenario als Hamilton. Also Hamilton würde ihm eine deutlich schwierigere Zeit geben. Wir hätten wirklich einen WM-Kampf, den wir jetzt nicht haben, aber gewinnen würde dieses Duell Hamilton trotzdem nicht.
Also das Ding ist, ich habe heute erst ein Video von P1 mit Matt und Tommy gesehen und auch da, die haben auch drüber geredet gehabt und ich muss den beiden hundertprozentig zustimmen. Keiner würde Max Verstappen in diesem Red Bull schlagen.
Ja.
Aktuell. Max ist so in Sync mit dem Auto und das Team und das Auto ist einfach nur um Verstappen rumgebaut.
Ja.
Der zweite Fahrer ist für das Team in Anführungszeichen scheißegal.
Ja.
Das heißt, wenn Hamilton oder irgendwer da hinkommen würde und der zweite Fahrer wäre, die würden keine Chance haben gegen Verstappen, weil das Auto einfach nur auf Verstappen ausgelegt ist, genau wie das ganze Team und das Feedback von Verstappen an das Team das Wichtigste ist.
Ja, absolut richtig. In diesem Red Bull wird, solange Verstappen da fährt, niemand besser als Verstappen sein.
Der einzige Weg, wie ich glaube, dass Hamilton und Verstappen wirklich gleich matched wären, ist, wenn du beide in exakt die gleichen Autos setzt und dann wirklich beide Autos nach den Setup-Vorschlägen von den beiden immer wieder anpasst.
Ja.
Das ist der einzige Weg, wie du wirklich, oder am besten gar kein Setup, sodass beide damit umgehen müssen, wie das Auto von der Basis, von den Stockeinstellungen her ist.
Ja.
Das wäre der einzige Weg, wie man die beiden richtig testen könnte.
Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
So, Perke, nächster Punkt.
Ja, die Tire Blankets sind der nächste Punkt, ne? Es wurde ja gesagt, dass Tire Blankets weg sein sollen nächstes Jahr.
Genau.
Aber dem ist nicht so. Die Tire Blankets bleiben für 2024 nochmal. Und dann wird sich das alles für 2025 nochmal angeschaut. Und zwar, also die Tire Blankets, die sorgen ja dafür, dass die Reifen vorm Start, bevor man aus der Box rausfährt, noch auf einer gewissen Temperatur gehalten werden. Und das sollte eigentlich abgeschafft werden, wird es jetzt nicht.
Naja, ich sag's mal so, überraschend tut's mich nicht, dass es nicht abgeschafft wird.
Nö.
Weil die Teams waren so ziemlich von Anfang an eigentlich klar dagegen, weil eben diese Reifen decken letztendlich die Reifen gut vorheizen, sodass man dann aus der Box kann und die Reifen gleich einigermaßen auf Temp sind. Jetzt musst du ja dann wirklich ein paar Runden warten teilweise mit den harten Reifen, bis die wirklich auf voller, optimaler Performance-Temperatur sind. Und hätte man diese Decken komplett entfernt, dann hätte es noch länger gedauert. Und Reifen ist, finde ich, sowieso schon ein sehr interessantes Thema in der Formel 1, was auch in meinen Augen aktuell jetzt nicht unbedingt die bestgelöste Sache ist der Formel 1. Also ich finde, bei Reifen müsste man viel anpassen, damit es wieder spannender wird, weil auch zum Beispiel die harten Reifen viel zu lange halten und es einfach langweilig wird. Meine Meinung ist, bring back the olds, also Supersofts, Mediums, Hypersoft, Ultrasoft, Superhards und sowas, weißt du? Es war viel interessanter, viel spaßiger, aber darum geht es ja jetzt gerade eigentlich gar nicht. Nee, ja genau, also letztendlich Tire Blankets bleiben definitiv nächstes Jahr noch da, sind nicht entfernt und mal schauen, ob sie gehen und wenn ja, wann sie gehen.
Erstmal werden wir sie behalten. Ich glaube, auch 2025 werden wir sie noch haben. So, wenn die Teams, wenn alle protestieren, dann wird die FIA nicht sagen, nö, fickt euch, wir behalten, wir knallen die jetzt weg. So, die werden uns erstmal erhalten bleiben.
Ein anderes Thema, und zwar, es geht um die
Budget Cap. Genau, darüber haben wir ja schon mal in einem Podcast geredet und spekuliert, wer es gewesen sein könnte, der übers Budget Cap oder über die Grenze gegangen ist, was man ausgeben darf, so rum.
Ja, mir fällt das deutsche Wort auch gerade nicht ein dafür.
Spending Margin erkenne ich mir. Ja, jetzt haben wir jedenfalls drei Teams, die es vielleicht waren. Und ich glaube, über zwei davon haben wir schon geredet, spekuliert, Aston Martin und Mercedes.
Ja.
Sind vielleicht über diese Budget Cap gegangen. Darüber haben wir schon mal geredet. Ich glaube, vor 2, 3, 4 Episoden. Irgendwann haben wir mal drüber
geredet. Genau, wir haben ja auch noch einen TikTok, glaube ich, dazu gemacht gehabt, wo wir darüber geredet hatten, welche Teams vermutlich rübergegangen sind. Da hatten ja auch alle in den Kommentaren gefühlt unterschiedliche Meinungen. Aber ich weiß noch, ein paar Namen sind immer wieder gefallen in den Kommentaren. Und zwar auf einem Aston Martin. Martin ist immer gefallen in den Kommentaren. Mercedes ist auch oft gefallen. Red Bull ist sehr oft gefallen. Und Ferrari ist noch aufgetaucht.
Ja, nee, Ferrari war es scheinbar nicht.
Es
war tatsächlich wohl auch Red Bull mal wieder.
Also die drei Kandidaten sind tatsächlich Aston Martin, Mercedes und Red Bull, die angeblich über die Cost Cap hinausgestiegen sind.
Also das wäre es ja, wenn es Red Bull schon wieder geschafft hätte, rüberzugehen und zu viel auszugeben. War ja schon letztes Jahr so, oder beziehungsweise vorletztes Jahr.
Vor allem deutlich drüber. Ne? Also letztes Jahr waren es, ich glaube, 5,6 Millionen Pfund knapp.
Und jetzt waren sie angeblich schon wieder drüber. Also das finde ich, dass die es nicht hinbekommen, in dieser Grenze zu bleiben, dass die wieder zu viel ausgeben. Also das kann doch nicht.
Es ist kurios, weil wenn man bedenkt, du hast so viele Leute in deiner Finanzabteilung, die eigentlich gerade für sowas zuständig sind. Und was ich aber viel besser finde gerade, Mercedes hat sich so doll drüber aufgeregt, dass man die Cost Cap gebrochen hat bei Red Bull. Und Toto hat sich richtig darüber aufgeregt. Und jetzt bin ich eigentlich nur auf Totos Gesicht gespannt, wenn dann endlich rauskommen sollte und es im Interview gefragt wird, Toto, wieso hat Mercedes die Cost Cap überschritten?
Ja, es wird genau das sein, was wir schon mal besprochen hatten. Nämlich, dass die gedacht haben, dass die Strafen sind ja so klein, so minimal, die spürt man kaum. Das machen wir jetzt einfach. Der hat wohl einfach, oder die haben wohl einfach nicht damit gerechnet, dass jetzt härtere Strafen kommen. Aber die kommen ja jetzt. Und ich denke, genau deswegen hat Mercedes gedacht, ach komm, geben wir jetzt ein bisschen zu viel aus. Wenn wir in diesem Rahmen bleiben, so 5 Millionen vielleicht, dann schaffen wir es schon. Ich denke, das war es einfach. Das war der Grund.
Ja, vor allem, du musst bedenken, Stefano Domenicali, der CEO der Formel 1, hat gesagt, man möchte sich dafür einsetzen, sportliche Sanktionen einzuführen anstatt von finanziellen. Und wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist und Red Bull letztes Jahr noch mit den finanziellen weggekommen ist, dann drohen dieses Jahr auch sportliche. Ich glaube zwar nicht, dass man disqualifiziert wird, wenn es ein paar hunderttausend sind, aber ich sag's mal so, Punktabzüge können schon reinknallen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Verstappen groß betrifft.
Auf gar keinen, also Verstappen juckt auch einen Punktabzug nicht.
Aber du kannst eine Team-WM verlieren auf sowas.
Das auf jeden Fall. Das Ding ist halt, wenn Mercedes, die mit dein größter Konkurrent sind zurzeit in der Konstrukteurs-WM, halt mit Ferrari, Aston Martin, McLaren vielleicht noch irgendwo, und die auch noch eine Strafe bekommen, dann interessiert dich das ja auch nicht, weil Ferrari ist auf Dauer nicht auf dem Level, dass die, selbst wenn Red Bull 200 Punkte abgezogen werden, dass Ferrari dann da ist. Das heißt, wenn Mercedes da Punkte abgezogen werden, dann ist Red Bull schon wieder dieser Abzug von Punkten egal, weil ihr größter Konkurrent auch verkackt hat.
Ja, ist richtig. Also wenn es denn, also wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen vage, diese drei Teams vom Namen her. Aber wenn es tatsächlich sein sollte, dass es die drei Teams waren, die jetzt rein zufällig auch Platz 1, 2 und 3 in der Konstrukteurs-WM sind, dann wird das die, also ich sag jetzt mal, Platz 1 auf jeden Fall nicht jucken, wenn alle drei Punktabzüge kriegen.
Auf gar keinen Fall. Was Platz 1 aber jucken könnte, ist eine Engine Equalization.
Oh ja. Da wurde ja, haben wir bereits angekündigt, auch auf unserem Instagram-Kanal, also schaut wieder gern vorbei, dass in Spa Gespräche über eine Engine Equalization stattfinden werden. Das ist getan. Und was ist dabei rausgekommen, Perke?
Ja, die sollen wohl sehr erfolgreich gewesen sein und dieses Konzept der Engine Equalization soll wohl durchgehen, sodass das schlechteste Team bzw. das Team mit der schlechtesten Power Unit mehr Zeit bekommt, um wieder ans Feld ranzurücken und sich in diesem Punkt zu verbessern.
Genau, und zwar genau 3% ungefähr. Also, nee, das war jetzt widersprüchlich. Genau und ungefähr passt nicht zusammen. Da müsstest du mich jetzt als angehender Deutschlehrer eigentlich korrigieren.
Ja, es sind genau.
Es okay, sind genau. Dann sagen wir mehr als. Sagen wir mehr als 3%. Als. Ich glaube, das ist glaube ich, der beste
mehr als,
Weg,
okay.
Das zu beschreiben.
Ich sehe es auch gerade mehr als, ja.
Also sagen wir, wenn zum Beispiel Williams mit dem Mercedes-Motor mehr als 3% hinter dem Red Bull Powertrain-Motor steckt, dann kann im Endeffekt der Motorenhersteller mehr Zeit dafür nutzen, um diesen Motor zu verbessern.
Genau, das könnte in Zukunft sehr interessant werden, ob das wirklich die Teams näher aneinander bringt oder ob das wieder so ein Ding ist so ein Scheinding. Ja, es hört sich gut an, auf dem Papier sieht es gut aus, aber in der Praxis bringt es halt dann doch eher wenig. Da bin ich gespannt, ob sich das wirklich auswirken wird. Ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich was bringt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Top-Teams beeinflussen wird. Ich glaube einfach, der Mittelfeldkampf wird dadurch noch enger. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Top-Teams interessiert das auch eher weniger, was da hinten passiert.
Im Endeffekt, ich glaube jetzt nicht, dass es ist ja keine vollständige Engine Equalization.
Richtig.
Bei weitem nicht. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir morgen oder irgendwann gleiche Motoren haben. Es ist einfach, dass die Teams, die hinterherhängen, mehr Zeit kriegen. Das ist letztendlich das gleiche Konzept, wie es schon mit den Wind Tunnel Testing Times gibt.
Genau.
Wenn du hinterherhängst, kriegst du mehr Zeit, hast mehr Zeit zum Entwickeln. Sehen wir große Unterschiede dadurch?
Auf gar keinen Fall.
Also eben, ich glaube nicht, dass dieses, was jetzt da besprochen wurde, so krasse Unterschiede machen wird, wie man sich das jetzt vielleicht im schlimmsten Fall vorstellt. Deshalb, solange da jetzt nicht irgendwann in der Zukunft kommt, dass die Motoren alle gleichgeschaltet werden, was ich mir niemals vorstellen kann in der Formel 1, ehrlicherweise, würde ich da jetzt nicht zu groß drauf setzen, dass da irgendwas im Endeffekt eine riesen Auswirkung auf irgendwas hat. Aber was eine interessante Auswirkung auf die Rennsportwelt sein könnte. Digga, diese Transaktion, wollte ich jetzt sagen, Alter. Korrigier mich doch mal als Deutschlehrer, Mensch.
Nee, ich möchte, dass du selbst auf deine Fehler kommst.
Ja, danke. Diese Überleitungen, ich höre auf mit den halbenglischen Begriffen, diese Überleitungen werden heute immer interessanter, denn Sebastian Vettel leitet sich über von der Formel 1 in die Formel E.
Vielleicht, ja, vielleicht zieht es Vettel tatsächlich in die Formel E. Denn, wer war es? Wer hat da ein Interview gegeben?
Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ein Teamboss, so viel weiß ich noch.
Hat gesagt, sie holen jemanden mit großem Namen, der schon in der Rennsportwelt viel erreicht hat.
Aus der Schweiz, in der Schweiz wohnt.
Richtig.
Und sich viel fürs Klima und die Umwelt einsetzt.
Richtig. Und wer kommt da direkt in den Sinn? Sebastian Vettel. Viel erreicht. Ich meine, mehrfacher Weltmeister in der Formel 1. Er ist bekannt in der Formel 1 gewesen, die letzten Jahre, dass er sich fürs Klima einsetzt. Er züchtet selbst Bienen. So,
das war jetzt. Weiß ich ja, nicht, ob das so richtig ist, ob man Bienen züchtet, aber.
Er hat Bienen. Er setzt sich auch für Bienen ein, fürs Klima. Dafür war er die letzten Jahre mehr als für seine Performance bekannt.
Auch ein trauriger Fakt eigentlich.
Aber diese Aussagen treffen auf Sebastian Vettel zu. Also, das wäre verrückt, wenn der in die Formel E geht.
Würde aber passen.
Würde passen, ja.
Würde zu den, sag ich jetzt mal, Richtungen, die er eingeschlagen hat über die letzten paar Jahre, wirklich passen.
Auf jeden Fall.
Und ich werde mir dann trotzdem Formel E immer noch nicht anschauen.
Ich auch nicht.
Also irgendwie interessiert es mich dann doch nicht genug, um es mir anzuschauen.
Vielleicht, wenn es mal in Berlin ist.
Ja. Also, vielleicht mal irgendwann hingehen. Weiß. Vielleicht ist ja das auch so, was mich dann, keine Ahnung, zum Schauen überzeugen
vielleicht
würde.
Vielleicht ist es das, ja.
Aber ich weiß nicht, irgendwie, ihr könnt uns ja mal, ich mach mal die Q&A, ich mach heute als Q&A-Frage mal rein, was ihr von der Formel E haltet. Also, falls ihr jetzt auf Spotify hört, schaut mal in den Q&A-Tab und dann schreibt uns doch mal gerne, was ihr von der Formel E haltet, was ihr davon denkt und ob ihr euch die Formel E auch anschaut. Würde uns mal interessieren, jo. Wir beide schauen es nicht.
Ja, das ist richtig.
War auch nicht geplant, in nächster Zeit es zu schauen, aber vielleicht, wenn ihr jetzt alle schreibt, das ist eine richtig geile Rennserie, vielleicht schaue ich dann mal rein, vielleicht gucke ich es mir da mal an und vielleicht gefällt es mir.
Vielleicht, ja. Es wäre schön, das Spektrum zu erweitern.
Ja.
Wer auch das Spektrum erweitert, ist Mercedes.
Oh, denn diese Überleitungen sind ja heute Weltklasse. Ich kann das nicht mehr. Ja,
denn Mercedes hat bestätigt, dass im ersten freien Training von Mexiko ein Formel-2-Fahrer fahren wird. Und zwar Vesti, der zurzeit Zweiter in der Formel-2-WM ist.
Ja.
Weil es ist ja so, dass pro Saison in zwei Sessions, also in zwei Trainingssessions, müssen junge Fahrer, ob aus der Formel 2 oder sonst wo, müssen fahren. Und Vesti wird in Mexiko für Mercedes fahren. Was mich dazu bringt, ich habe ja gerade gesagt, junge Fahrer müssen mindestens zwei Sessions fahren. Da sind einige Teams, die noch nicht eine einzige Session mit einem jungen Fahrer aus der Formel 2 oder so gemacht haben. Also da wird in der zweiten Saisonhälfte sehr viel passieren. Ich denke da direkt, Red Bull Iwasa wird fahren. Also davon gehe ich aus, Iwasa wird
im Red Bull sitzen. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird, wenn dann bei AlphaTauri passieren.
Oder bei AlphaTauri. Irgendwo wird er fahren. So ein Pocher. Vielleicht bekommt er bei Alpine eine Gelegenheit, mal zu fahren. Ein Duhin wird, denke ich mal, eine Session bekommen.
Bei Alpine, denke ich.
Ja. Also da sind auf jeden Fall Fahrer in der Formel 2, die, denke ich, noch eine Session bekommen werden und müssen eigentlich.
Mick, denke ich, könnte auch noch mal eine bei McLaren oder Mercedes bekommen.
Weiß ich nicht, ob der ein erstes Training fährt. Ich glaube, da nehmen die dann wirklich lieber Leute aus dem Junior-Programm, die noch gar keine Erfahrung in der Formel 1 haben und setzen die dann einfach mal rein. Das kann ich mir mehr vorstellen, als dass da jetzt ein Schumacher fahren wird.
Mal gucken, mal gucken. Also es wird auf jeden Fall voll werden, was die ersten Trainingssessions angeht. Also mal abwarten, welche Fahrer wir dann tatsächlich auf der Strecke sehen werden und in welche Richtung uns das dann führen wird. Und eine Sache, bevor wir euch in euer wohlverdientes Wochenende oder in eure Woche oder was auch immer in den Feierabend oder keine Ahnung wohin entlassen, wir haben wieder eine kleine interessante Frage von unserem Freund, der kein Formel-1-Fan ist und auch nichts mit Formel-1 am Hut hat. Und zwar, warum kann man die zum Beispiel Sommerpause jetzt, welche ja jetzt ansteht, leider vier Wochen keine Formel
4 1. Monate?
Ja, das wäre schlimm. Ja, das ist ja fast dann nach Abu Dhabi. Das
ist richtig.
Das ist schon immer schlimm genug. Aber 4 Wochen lang keine Formel 1. Warum nimmt man diese Zeit nicht und macht 1-gegen-1 Duelle?
Ich finde dieses Konzept unfassbar interessant. So einfach zwei Fahrer, keine Ahnung, du nimmst
gleiche Autos,
ein Albon und ein Norris und du lässt die einfach mal, keine Ahnung, 20 Runden durch Brasilien fahren oder so. Ich finde dieses Konzept gut oder interessant. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Also ich denke, es wäre viel zu
langweilig. Also 20 Runden finde ich viel zu lange.
Ich ich habe 3 Runden.
3 oder 5 Runden, genau.
Aber ich glaube, das wäre so unfassbar langweilig, wenn dann Verstappen gegen den Sargent fährt zum Beispiel. Sowas.
Alter, also da... Also in Belgien würde der in 3 Runden bestimmt 4-5 Sekunden rausfahren
auf Sargent. Also das... Es würde interessante Duelle geben, zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, Albon Norris oder Russell oder so, einer von den, so zwei von den dreien gegeneinander, könnte ich mir spannend vorstellen, in gleichen Autos. Aber es gibt einfach viel zu viele ungleiche Duelle, dass man das machen könnte. Jetzt mal von der Umsetzbarkeit des Gedanken einfach mal abgesehen. Einfach, wenn das jetzt feststehen würde, dass das passiert, würde einfach viel zu viele uninteressante Duelle geben, finde ich.
Ja, das ist definitiv richtig und ich glaube, deshalb werden wir das auch nie sehen. Und
nö, auf gar keinen Fall werden
wir das sehen. Damit beenden wir unsere jetzt 38-minütige Episode mit dieser Quatschfrage von unserem Kumpel. Und wir entlassen euch damit in was auch immer, wo immer und wie immer ihr seid.
Genau.
Und wünschen euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.